Bambule.
Bambule?
Bambule, der Sportpodcast mit Lukas Dauser
und Quirin Friedel.
Was haben Henry Woodward, Matthew Evans und unser Gast gemeinsam? Ihre Ideen wurden frech geklaut. Bei den einen war es die Glühbirne, bei unserem Gast ein bekanntes Turnelement. Aus dem Spitzensportler wurde ein Spitzenlehrer. Nichts hält ihn davon ab, seinen Athleten in jeder Lebensphase beiseite zu stehen, außer vielleicht ein nasses Handtuch. Der aktuell erfolgreichste deutsche Geräteturntrainer Hubert Brülock. Hubi, grüß dich, wie geht's dir?
Mir geht's wie immer wunderbar, weil meine Devise ist auch beim letzten Röcheln immer lächeln. Von daher gibt's überhaupt keine Frage, mir geht's immer gut, ja.
Sehr gut. Luki, auch du, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast. Schön, dass du auch hier bist.
Danke, servus zusammen. Servus Bambuleros, servus Hubi.
Hubi, wir haben in diesem Intro ein paar Sachen versteckt. Einmal, Hubert Brülock, du bist Lukas Trainer, Lukas Turntrainer. Wir kommen gleich zu dir. Lass uns erstmal aufklären, was in diesem Intro so vorkam. Einmal, dir wurde ein Turnelement geklaut. Du warst früher selber ein Spitzenturner. Was war damit gemeint? Erklär uns das ganz kurz.
Naja, geklaut ist das eine oder andere. Das Element heißt am Reck Kovac-Salto. Das ist im Prinzip ein anderthalb Salto über die Reckstange zum Wiederergreifen dieser. Und ich habe das Element schon 1978 geturnt. Aber 1979 waren dann die Europameisterschaften und da gab es einen gewissen Peter Kovac, der das Element auch geturnt hat. Ich war zu diesem Zeitpunkt einfach zu blind am Pauschenpferd und damals gab es noch andere Nominierungskriterien als heute. Ja, und deshalb war ich halt bei der EM nicht dabei und so heißt das Element jetzt einfach mal Kovac-Salto.
Vielleicht einmal kurz zur Aufklärung. Es ist ja so, ein Turnelement, die werden dann nach den Turnern benannt quasi, wenn man die bei einem internationalen Wettkampf turnt. Und das heißt, du musst ihn eigentlich bei einer Europameisterschaft mindestens bei einem Weltcup, glaube ich, gilt es auch, aber bei einem internationalen Wettkampf turnen. Das heißt, wenn du das jetzt im Training turnst, davon ein Video machst, gut, ich weiß nicht, wie damals die Voraussetzungen waren mit Videos.
Ja, Video gab es schon, nicht das Problem. Nicht unbedingt,
schwarz-weiß aber,
nicht unbedingt ein DDR-Fabrikat, ich sag's mal so. Ja, es war Baba Bosch, hatten wir auch trotzdem. Aber damals waren die Regularien genau die gleichen. Du musstest auf internationaler Ebene dieses Element zum ersten Mal zeigen.
Genau, und Hubi war zu blind am Pauschenpferd, damit meinte er, er war einfach zu schlecht, um sich für die Mannschaft zu qualifizieren, weil eben Pferd ihn so nach unten gezogen hat in seinem Mehrkampf und ja, deswegen hat ihn dann der Bundestrainer damals nicht nominiert. Ansonsten wäre Hubi natürlich auch zu dem Wettkampf gefahren und hätte dort dann den Brülock ja, gezeigt und wäre wahrscheinlich dann auch nach ihm benannt worden. So ist es anders gekommen, aber ja.
Ist ja bei deinem Element nichts anderes, ne? Genau. Es gibt ja auch den Dauser, den hast du auch bei dem Weltcup als erstes
genau, getrunken. 2015 ja. In Portugal, ja.
Ja, kommen wir vielleicht auch nochmal dazu. Hubi, wir nennen den Kovac-Salto einfach Brülock-Salto. Ab sofort heißt er so. An alle deutschen Reporter, bitte dran denken. Zum Zweiten, was ich im Intro gesagt habe, eigentlich hält dich nichts davon ab, deine Sportler zu unterstützen, bis auf ein nasses Handtuch. Weißt du, was ich damit meine?
Also wenn ich ehrlich bin, nicht wirklich.
Okay, ich habe da was gelesen und zwar, ich habe ein bisschen recherchiert. Vor der WM in Antwerpen hast du dir die Bizeps-Sehne gerissen, stimmt es?
Jetzt kommt auch noch diese Sache. Ja, ich hatte ein T-Shirt und das wollte ich schnell trocknen. Das habe ich in ein Handtuch reingelegt und habe es ausgewrungen. Ja, und da hat es auf einmal ein ganz komisches Gefühl und Geräusch in meiner linken Schulter gegeben. Und ich mach's kurz. Die OP danach war sehr erfolgreich.
Okay. Und das Harte war, das war ein Tag vor meinem Mehrkampffinale.
Ah.
Und der Hubi konnte mich dann, also ich glaube ans Reck hast du mich noch gehoben, das ging. Mit Ibu, aber an die Ringe, da muss der Trainer, ja, ich sag mal, den Turner noch so ein bisschen halten, weil wir brauchen nochmal Übergriff. Das heißt, ich sag mal, wir brauchen 3 bis 5 Sekunden, um richtig Griff zu bekommen und dann muss der Trainer den Turner so ganz langsam runterlassen, damit du aus diesem Übergriff nicht wieder rausrutscht. Und dann haben wir tatsächlich am Tag vor dem Mehrkampffinale überlegt, wie wir das machen. Ich wollte natürlich mit Hubi in den Wettkampf rein und du darfst aber nur einen Trainer pro Athlet mit reinnehmen. Aber du darfst einen Physiotherapeuten mit reinnehmen und so hatte mich dann der Syrus damals an die Ringe gehoben, was auch, ja, glaube ich, noch nicht allzu oft vorkam.
Ja, aber ich denke mal, das war ein perfektes Teamwork, muss ich einfach mal so sagen. Weil mit Syrus, das ist ein ganz fantastischer Mensch und der ist ja auch nicht so wenig bei Kräften und das war überhaupt kein Problem. Wir haben uns da im Vorfeld abgesprochen, wie wir Luki betreuen in dem Mehrkampf und ich denke mal, das hat auch ziemlich gut geklappt.
Dann würde ich sagen, starten wir mal den Podcast. Ich glaube, wir haben noch richtig
genug
viel zu
Vorgeplänkel
hier. Ja, wir haben noch viele Themen, aber Hobi, wir fangen wie in jedem Podcast an mit High- und Lowlights. Wir fangen mit dir an, dann Lukas. Oh. Aber sag du erstmal, was war so dein Highlight heute?
Mein Highlight, ich bin ganz ehrlich, euch zu sehen, das ist mein absolutes Highlight, wirklich. Und das meine ich auch ernst, ja. Also es hat jetzt nicht irgendwie und so, ja, also es ist kein Schleimbeutel, das ist die absolute Wahrheit.
Das freut mich, da geht mir das Herz auf.
Mein Highlight, bin ich ehrlich, ist... Wir sind ja hier vor einer halben Stunde in Halle angekommen. Q und ich, wir waren gestern in Leipzig, sind heute in Halle und es fühlt sich wie nach Hause kommen an irgendwie. Und das ist eigentlich das Schönste irgendwie, gerade dieses Gefühl, in die Umkleide zu gehen, hier durchs Tor zu fahren, in die Turnhalle zu kommen. Hier habe ich 4 Jahre lang trainiert, viele Erfolge gefeiert, auch die eine oder andere Niederlage. Aber das ist irgendwie trotzdem ein cooles Gefühl, weil ich war jetzt auch, ich glaube, 3 Monate nicht hier. Und ja, es ist ein bisschen wie nach Hause kommen für mich.
Richtig emotional hier gerade. Gefällt mir. Mach mal mit was Blöderem weiter. Hobi, dein Lowlight, was war nicht so geil heute?
Nicht so geil war heute früh mein Erwachen, weil wir hatten gestern schon eine Veranstaltung von unserem Verein. Mhm. Und da trifft man natürlich immer sehr, sehr viele Kollegen von anderen Sportarten. Und da gab es dann eine sehr ausgiebige Auswertung. Ich hoffe, ich muss nicht weiterreden.
Das finde ich gut. Dann ist ja das quasi ein Lowlight folgend auf dem Highlight. Nehmen wir so. Luki?
Bei mir, mein Lowlight, würde ich sagen, ich habe ein Paket bekommen, eine E-Mail vor Anfang der Woche. Ihr Paket liegt in Halle in der Packstation. Das wurde leider an meine alte Adresse geliefert. Ich habe irgendwie vergessen, meine neue Adresse mitzuteilen oder es wurde nicht weitergeleitet. Und jetzt wurde hier ein Paket hergeschickt nach Halle. Ich stand an dieser Packstation, aber ich hatte keinen QR-Code, um das Paket abzuholen. Habe jetzt da eine halbe Stunde vor der Paketstation gewartet, habe etliche Anrufe getätigt, mit irgendwelchen Computern gechattet und telefoniert. Im Endeffekt, ich habe das Paket nicht und jetzt geht's wahrscheinlich zurück und ich hoffe, es kommt dann irgendwie auf anderem Wege zu mir wieder. Danke an die Deutsche Post.
War so auch danke von mir, das war so auch mein Lowlight, weil ich habe die halbe Stunde mit dem Auto gewartet. Ja gut, dann würde ich sagen, starten wir in den Podcast rein. Erstmal, wir haben es vorhin schon gesagt, Tobi, du bist der Trainer von Lukas. Wir haben mit Lukas schon eigentlich seine komplette Karriere so ein bisschen aufgearbeitet, haben viel über ihn geredet. Es waren eigentlich nur positive Dinge. Ist auch jetzt, wenn man die Verletzungen mal weglässt, aber es waren eigentlich nur positive Dinge. Jetzt haben wir seinen Trainer hier. Jetzt wollen wir wissen, war es wirklich so, wie Lukas sagt, zumindest in der Zeit, wo du ihn trainiert hast. Wie ist er so als Athlet? Wie ist es so, ihn zu trainieren?
Also prinzipiell muss ich sagen, ist ein wunderbarer Athlet. Wir haben uns kennengelernt. Also ich muss mal sagen, wir kannten uns auch schon aus Juniorenzeiten durch Lehrgänge in Chiembaum und. Es war ja nicht so, dass wir völlig fremd waren. Und ich bin ganz ehrlich, als er sich entschieden hat, nach Halle zu kommen, da ging mir erstmal ordentlich die Muffe.
Ja?
Ja. Weil ich dachte, boah, so ein bisschen mehr Verantwortung und das ist einfach eine andere Liga, in der du dich jetzt bewegst. Und ja, wir haben uns ein bisschen angeschnuppert. Ich muss sagen, die erste Vorbereitung auf die Meisterschaft, die war schon brutal. Das war für ihn Neuland. Er hat aber gnadenlos durchgezogen. Ich habe auch immer... Das ist immer ganz, ganz wichtig für mich, wenn ich was vorlege, so und so machen wir, warum wir das so machen. Und das war ziemlich schwer für ihn. Und er ist ja so ein emotionaler Typ. Und ich werde mich noch 100% dran erinnern an Ring, letzte Übung. Wir waren mitten in einem Belastungsstoß. Und ich sage, hey, ist in Ordnung. Ich will kein Mitleid. Ich will dich nicht bemitleiden. Ich will einfach nur sagen, das war in Ordnung.
Kommt, ganz kurze Frage, kommt daher der Spruch, 2 Worte, in Ordnung?
Ja.
Ja, genau, dadurch kommt es.
Später. Okay.
Naja, aber das war cool. Also ich habe mich ja vor 4 Jahren entschieden, dann nach Halle zu wechseln und hatte den Hubi angerufen. Also ich bin einmal zum Probetraining her und habe mit Hubi und Nick dann zusammen hier trainiert, habe mir ein paar Stützpunkte angeschaut und direkt gemerkt, okay, Halle ist eigentlich das, wo ich mich sehe und wo ich glaube auch weiß, da mache ich nochmal den nächsten Schritt und habe mich deswegen dann für Halle entschieden. Hatte Hubi dann angerufen, 1-2 Wochen später. Ich glaube, du warst gerade im Urlaub, oder?
Ich war gerade im Baltikum auf einer einsamen Insel, irgendwo in Estland, aber Estland hat den riesen Vorteil, du hast überall Empfang, nicht wie in Deutschland. Und so hat mich dein Anruf dann im Prinzip erfasst oder wie auch immer. Und da musste ich gleich mal eine kleine Rakete starten. Mitten im Wald,
ja. Du warst ja davor auch schon Trainer, oder?
Ja, ich bin mittlerweile seit knapp 40 Jahren Trainer, ja.
Eben. Aber ist es dann nochmal so ein krasser Sprung, wenn dann so ein Athlet wie Lukas kommt und sagt, willst du mein Trainer werden?
Für mich auf jeden Fall, weil ich hatte im Vorfeld über 30 Jahre die Union betreut. Okay, dann mit Nick war ja auch dann so, sagen wir mal,
Lessing.
Nick Lessing, der Übergang in die Meisterklasse. Und wie gesagt, das ist schon eine andere Liga. Und im Spätherbst meines Trainerdaseins war das ehrlich gesagt wie ein kleiner Ritterschlag für mich. So habe ich mich zumindest gefühlt.
Oh, ich habe das Gefühl, wir werden heute noch öfter emotional. Wie bist du eigentlich auf Hobi gekommen?
Ja, wie gesagt, ich hatte mir ein paar Stützpunkte angeschaut, unter anderem Cottbus, Hannover, Halle. Und ja, ich war in Halle eigentlich direkt begeistert. Ich muss sagen, ich kannte Hubi, wie er gesagt hat, schon seit Juniorenzeiten. Wir haben eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt. Es hat irgendwie direkt gepasst, so auf der menschlichen Ebene von Anfang an. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige dann bei älteren Athleten. Bei jüngeren Athleten, das sagt mein Trainer sagt immer, bei jüngeren Athleten bist du der Bestimmer und bei älteren bist du der Berater. Genau. Okay. Ja, vielleicht kannst du dazu noch mal.
Ja, genau. Das war eigentlich so mein Ansinnen, meine Philosophie ihm gegenüber rüberzubringen. Ich habe ihm gesagt, also erstens definitiv, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nummer eins. Nummer zwei, bei einem 15-Jährigen bin ich der Bestimmer, bei einem 25-Jährigen bin ich der Berater. Und zwei Dinge sind für mich ganz, ganz wichtig. Das ist Ehrlichkeit und Menschlichkeit. Und das war im Prinzip das, was ich ihm versucht habe rüberzubringen. Und die Trainingsbedingungen hier in Halle, die hat er ja gesehen und die sind ja nicht die schlechtesten. Und in den letzten 4 Jahren haben wir auch noch ein bisschen was hingekriegt über die Stadt. Ja, das war schon nicht schlecht. Ja, und dann hat er sich einfach mal dafür entschieden, hier nach Halle zu kommen.
Ja, und das, was Hubi vorher noch angesprochen hatte mit diesem Belastungsstoß, um das einmal für die Bamboleros oder auch für dich zu erklären. Wir haben 3 Wochen lang vor den deutschen Meisterschaften eigentlich, ein Wettkampf besteht aus 6 Übungen und wir haben 3 Wochen lang jeden Tag 2 Übungen pro Gerät geturnt mit 2 Ruhetagen, sage ich mal, aber 4 Tage lang in der Woche, es sind 8 Wettkämpfe quasi, 8 Wettkämpfe in einer Woche haben wir quasi geturnt und das war dieser Belastungsblock über 3 Wochen und ja, da kann es schon mal passieren, dass du dann am letzten Gerät nicht mehr kannst und ja, ich bin halt auch einer, der emotional immer voll dabei war und ja, da so ein kleines Pulverfass auch war, hab mich über die Jahre auch ein bisschen gebessert, würde ich sagen, aber es gab trotzdem natürlich die eine oder andere Situation. Ich meine, so eine Beziehung, das ist wie eine Ehe, ja. Ich habe Hubi öfter gesehen als meine Frau oder meine Mama, mein Papa und das ist schon extrem und da ist natürlich nicht jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen und da gab es durchaus auch Momente, wo wir uns mal angeschnauzt haben und wo es mal ein bisschen gekracht hat.
Moment, wo du mich angeschnauzt hast. Ja, aber ich denke mal, ich habe einen Vorteil. Ich habe so das Gefühl, verdammt nochmal, es ist noch gar nicht so lange her, dass du selber mal aktiv warst. Und deshalb aus meiner Sicht unheimlich wichtig für einen Trainer, dass du in der Lage bist, dich in die Situation des Athleten reinzuversetzen. Und das habe ich eigentlich immer versucht, in allen Situationen. Und ja, ich denke mal, so schlecht sind wir damit gar nicht klargekommen.
Und vor allem muss man sagen, dadurch, dass ich auch älter geworden bin und auch Erfahrung gesammelt habe, war es dann meistens so, im Training irgendwas hat nicht funktioniert, war ein schlechter Tag, ich war sauer, ich habe den Hubi angemeckert, Training war irgendwann vorbei, ich bin nach oben in die Umkleide, habe mich geduscht, bin aus der Dusche raus und denke so, oh Lukas, du Depp, was war denn das heute wieder? Bin ins Trainerzimmer zu Hubi, habe gesagt, Hubi, sorry, das war scheiße heute, wir sehen uns morgen.
Ja, aber das ist doch überhaupt kein Problem für mich gewesen, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe es ja gerade gesagt, ich kann mich da ein bisschen in die Situation reinversetzen und Luki ist halt sehr emotional und das ist auch gut so.
Ich glaube, es musst du auch sein.
Ja, Definitiv.
Weil sonst erreichst du nichts. Wenn du
Message jetzt an die ganzen nachfolgenden Turner. Hau mal raus. Musst emotional sein.
Nee, ich glaube schon, du musst emotional sein. Du musst dabei sein. Du musst voll dabei sein. 100%. Weil wenn du, weiß ich nicht, mit 80% oder 90% und wenn du irgendwie einen schlechten Tag hast und sagst, ach komm, ist nicht so schlimm, morgen ist ein neuer Tag, das bringt dich, glaube ich, im Endeffekt nicht weiter. Du musst auch manchmal Kopf runter und durch.
Ich muss es vielleicht noch anders formulieren. Die lieben Netten und Schnarchnasen, die sind nie oben angekommen.
Okay, die lieben Netten und Schnarchnasen. Wie oft kam das vor, dass er sauer war? Sei mal ehrlich.
Ach, das hieß sich alles im Rahmen, das ist überhaupt kein Problem. Ich würde einfach mal sagen, es war wenig. Ja.
Ja, okay. Wir nehmen das jetzt einfach mal in dem Wissen, dass es vielleicht ein bisschen anders war.
Ich sag mal, vor allem, wenn es auf die großen Wettkämpfe zugegangen ist, da klar, war es schon so, dass wir natürlich die Anspannung steigt und da war Hubi eigentlich auch immer einer, der uns so ein bisschen gebremst hat und ich weiß noch, wir standen vor den Olympischen Spielen, Barrenfinale in Tokio und ich stehe da, Hubi macht nochmal eine Ansprache, sagt nochmal, wie es jetzt ausschaut und will mich noch ein bisschen motivieren und ein bisschen runterholen auf der anderen Seite und sagt so, Lukas, das ist auch nur ein Wettkampf. Wie vor so einer Vereinsmeisterschaft.
Entspann dich, ist doch alles easy.
Ja, bei diesem Spruch, da sind bei dem einen oder anderen Funktionär auch mal die Nackenhaare hochgestiegen.
Aber bei dem Thema Emotionalität, bei mir war es früher immer so, wenn wir vom Platz unten sind, dann ist alles vergessen. Auf dem Platz wird angeschrien und wenn wir vom Platz unten sind, ist alles vergessen. War das bei euch auch so? Ja, Hubi nickt.
Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Also es gab nicht einen Moment, wo irgendjemand dem anderen was nachgetragen hat, weil jeder, denke ich mal, weiß ganz genau, wie das Geschäft läuft. Wir hatten gerade das Thema Emotionen, das gehört einfach mit dazu. Und jeder konnte das auch hundertprozentig einordnen, wie es gemeint war und. Und in solchen Situationen bin ich halt derjenige, der nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt und dann ist das Ding abgehakt und gut ist. Und nächsten Tag oder sagen wir mal nächsten 10 Minuten waren wir alle wieder gut lieb.
Jetzt frage ich dich einfach mal ganz frech, wie viel Anteil an deinem Erfolg hat Hubi?
Viel Anteil. Also klar, ich hatte viele Trainer oder ich glaube 7, 8 Trainer in meiner Karriere mit Bundestrainer noch dazu und jeder hat natürlich seinen Anteil, ganz klar. Ich denke mal, gerade der erste Trainer bei mir, Kurt Silja, ist der, der natürlich extrem viel Anteil hat, weil er hat mir einfach so die Grundlagen gelernt. Dann über meine Station Stuttgart, Berlin, da habe ich einige Trainer durchlaufen, die mir auch viel mitgegeben haben und ja, das hat sich alles gefügt für mich, sage ich mal, und alles, wie es gelaufen ist, ist super, aber man muss schon sagen, so meinen kompletten Durchbruch, den habe ich einfach unter Hubi dann auch geschafft und ich glaube, das Wichtige war, dass er mir so auf menschlicher Ebene enorm geholfen hat, der mir nochmal gezeigt hat, wie ich mich wirklich vorbereite auf den Wettkampf, das war halt, glaube ich, so der Game Changer irgendwie ein bisschen. Das war eine extrem harte Zeit, immer diese Vorbereitung, aber es hat mich einfach nochmal auf ein neues Level gehoben. Und ja, in den letzten 4 Jahren, wir haben es schon öfter thematisiert, waren einfach auch die größten Erfolge. Deswegen hat Hubi natürlich einen riesengroßen Anteil daran auch.
Boah, ey, ich werd gleich ganz rot. Ich wusste gar nicht, dass ich so ein toller Hecht bin. Naja. Ja. Ich hab einfach versucht, meine Erfahrung dort einfach reinzuschmeißen und ich habe ja selber gemerkt, wie fokussiert er ist und wie auch alles. Und für meine Person, ich habe immer versucht, Ruhe reinzubringen und für mich ganz, ganz wichtig, ihm auch zu zeigen, dass ich hundertprozentiges Vertrauen zu ihm habe.
Ja, das ist eigentlich so das Wichtigste, finde ich auch immer. Egal, auch wenn es mal einen Tag schlecht läuft oder so, aber wenn du dieses Vertrauen vom Trainer spürst, das ist das absolut Wichtigste. Also kann ich nur unterstreichen.
Wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, ehrlich gesagt. Man weiß es aus vielen Sportarten, was macht ein Trainer eigentlich? Aber wir haben noch nie darüber gesprochen, was macht ein Turntrainer eigentlich? Nehmen wir das olympische Finale. Was passiert dann zwischen euch? Was macht ihr?
Also ich habe aus meiner Sicht versucht, Ruhe reinzubringen. Und die Athleten reagieren ja unterschiedlich. Du hast ja einige Athleten, die wollen belatschert werden. Und so bei Lucky, wir haben es da, glaube ich, ziemlich gut eingespielt. Ich musste nicht viel sagen. Nicken, beruhigendes Nicken, sieht gut aus, fertig. Einfach dieses Beruhigen, ich habe Vertrauen, du schaffst das. Das war eigentlich so das Ding, was ich versucht habe rüberzubringen.
Ja, Ja, ich glaube auch. Also das, was du vielleicht so ansprechen willst, ist natürlich einmal das, diese richtige Arbeit an der Technik, wie viel Wiederholungen, wie oft du das schaffen musst, das passiert alles eigentlich im Vorfeld. Jetzt beim Wettkampf selbst gibt der Trainer da vielleicht nochmal den einen oder anderen Hinweis so, den du aber im Training schon ein paar Mal gehört hast, damit du weißt, okay, so funktioniert's. Aber eigentlich findet diese akribische Arbeit an den einzelnen Elementen, an den Übungen natürlich im Vorfeld statt. Und da ist der Trainer natürlich Trainingspläne schreiben, Technikhinweise geben in der Halle, klar auch Hilfestellung geben. Also es gibt mehrere Elemente, wo der Trainer auch helfen kann, damit du die öfter wiederholen kannst, weil ja, wenn du das ohne Trainerhilfe machen würdest, ja, du am nächsten Tag wahrscheinlich nicht mehr aufstehen würdest, wenn du mal so 15 bis 20 Oberarm-Diamidovs in einer Einheit machst. Und ansonsten muss man leider, das ist dem heutigen Sportsystem, glaube ich, so ein bisschen geschuldet, ist der Trainer auch jemand, der außerhalb der Turnhalle extrem viel zu tun hat. Das heißt, Wettkampfreisen, Hotels buchen, solche Sachen, das sieht man immer gar nicht, was der Trainer alles zu tun hat außerhalb der Turnhalle.
Also du hast quasi keinen eigenen Manager, der das für dich macht?
Oder ja, beziehungsweise für unser Team, ja, nee, ja. Klar. Also das war schon die Aufgabe des Trainers, der dann sich den Jahresplan angeschaut hat, hat gesagt, oh, da Deutsche Meisterschaft, Jungs, ich buche uns da ein Hotel von da bis da. Keine Ahnung, nehmt ihr eure Frau mit, braucht ein Doppelzimmer, braucht ein Einzelzimmer. Also es sind alles Aufgaben, die nebenher noch anfallen und das ist schon, wäre schon besser, sage ich mal, wenn es da ja jemand gibt, der das eigentlich übernimmt und die Trainer sich wirklich auf das Training in der Turnhalle konzentrieren können.
Also bist du eigentlich, ich vergleiche immer gerne mit dem Fußball-Hobby, bist du eher wie im Englischen der Manager, der sich um die Gesamtheit kümmern muss, neben dem rein sportlichen, anstatt eigentlich nur ein Trainer, der jetzt mit Lukas in die Turnhalle geht und sagt, heute 50 Oberarm-Diamidovs.
Ja, ich sage immer, ist das Problem erkannt, entscheidet die Organisation. Also natürlich, ich bin natürlich nicht nur Trainer, ich bin auch Kraftfahrer oder wie auch immer. Ich sage einfach mal Mädchen für alles. Aber das sind so Dinge, das weiß man eigentlich im Vorfeld. Also ich wusste es im Vorfeld und ich mache das gerne, weil das gehört einfach mit dazu. Und in der Hoffnung, dass alles gut geht und alles klappt, gebe ich mir Mühe.
Vielleicht jetzt für die Bamboleros, die es nicht wissen, du machst das Ganze Vollzeit. Du bist Vollzeit-Turntrainer.
So. Ja.
Also es ist jetzt kein ehrenamtlicher Job oder so, den du nebenbei machst. Das muss man vielleicht...
Wäre auch gar nicht möglich. Also ja. Ich meine, wir standen 25 bis 27 Stunden zusammen in der Turnhalle. Und wenn du dann nebenbei noch überlegst, der muss noch irgendwelche Fahrten buchen, muss Trainingspläne schreiben... Hubi unterstützt bei den kleinen Kindern, der holt die hier von der Schule ab in der Mittagspause, während wir Mittagspause haben. Also das ist schon ein großer, enormer Aufwand für einen Trainer. Da hast du nebenbei gar keine Zeit.
Ich habe schon gemerkt, als wir hier reingekommen sind, Hubi ist hier eine Legende.
Er hat sogar den Schlüssel fürs Tor, ne?
Ja, wirklich, wirklich.
Nicht nur fürs Tor, ja.
Wir mussten ja anfangs in Trainingsgelände in Halle, gibt es ein Tor, wo man reinfahren muss, hat uns Hubi aufgesperrt, ganz klar.
Was mich immer so interessiert und ich weiß nicht, ob er da immer ehrlich war, ich habe ihn glaube ich schon ein paar Mal gefragt, wenn ich geturnt habe, gerade bei so wichtigen Übungen, was geht dir da so durch den Kopf? Weil ich weiß ja, du stehst immer recht ruhig da und zum Beispiel bei der WM-Übung, da war die Kameraeinstellung genau so, dass man dich so im Hintergrund gesehen hat. Und da gibt es am Ende, der steht die ganze Zeit mit verschränkten Armen vor seinem Bauch da und guckt mir zu. Und am Ende, ich stehe den Abgang, der macht einmal so mit der Faust und dann wieder runter.
Aber gefühlt hast du schon die Bewegung so ein bisschen mitgemacht, was ich jetzt in der Erinnerung habe.
So ein bisschen. Das ist normal, ansonsten wäre ich kein Trainer. Das ist normal, dass du so ein bisschen und vor dem Abgang, da bin ich kurz vor dem Knien, das ist völlig normal. Ja, und dann musste ich mir gerade nach der WM-Übung, die für mich perfekt war in Antwerpen, musste ich mir einige Kritik anhören von Kollegen und Kampfrichtern. Weil mein emotionaler Ausbruch doch relativ gering ausgefallen ist.
Da gab es auch ein in Ordnung, oder?
Natürlich.
Erklärt es mal ganz
vom
kurz.
Vom Feinsten vielleicht auch.
Erklärt es mal ganz kurz, weil ich habe es jetzt schon erwähnt, aber keiner weiß, was damit eigentlich gemeint ist.
Ja, der Hubi, der hat einfach unzählige Sprüche. Der hat zu seinem, ich glaube, 50. Geburtstag damals von der Trainingsgruppe, von seiner damaligen Trainingsgruppe, eine Papyrusrolle bekommen. Ich glaube, mit 50 oder 100 Sprüchen, die er... nicht tagtäglich, aber ich sag mal regelmäßig sagt und da sind halt natürlich Sachen dabei wie, wenn es mal schlecht läuft im Training, dann kommt der Hubi zu dir, nimmt dich in den Arm und sagt, oh, heute ist schon wieder so ein Tag, da könnte ich mich sinnlos mit Nudeln behängen. oder halt eben auch, wenn irgendwie was Gutes kommt, dann kommt von Hubi ab in die Konserve. oder halt eben auch in Ordnung, wenn es halt in Ordnung war, was du jetzt gerade in der Turnhalle, die Übung oder das Element. Und diese in Ordnung ist mir einfach immer so im Gedächtnis geblieben und das haben wir uns öfter gesagt. Nach einer Übung im Training und so kam das dann dazu, dass wir das auch öfter mal im Wettkampf gesagt haben und irgendwann hat Hubi nur noch gesagt, zwei Wörter und dann wusste ich, okay, in Ordnung.
Ja, das sieht man nämlich dann auch auf den Bildern, ob es jetzt nach Tokio
war. Ich glaube, in Liverpool war es auch.
Oder Liverpool auch, ja, genau. Da sieht man es und hört man es nach deinen Übungen. Hubi, wir kommen zu dir und zu deinem Werdegang. So ein bisschen den Leuten mal erklären, dich mit oder die Leute, die Bamboleros mitnehmen. Wer bist du eigentlich? Wo kommst du her?
Ja, ich mach's kurz und knackig hoffentlich. Also ich stamme aus Bad Salzungen an der Werra. Das ist so Thüringen, kurz vor Hessen. Ja, dort habe ich mit dem Turnen angefangen. Unheimlich spät in der heutigen Zeit mit 8,5 Jahren.
Das ist echt spät. Heutzutage würde ich sagen, ist es eher 5 bis 6 Jahre.
Genau.
Also ich habe mit 6 angefangen, aber eigentlich ist es auch schon zu spät jetzt, glaube ich, mittlerweile.
Was würdest du jetzt zu einem sagen, wenn er zu dir kommt mit 8, noch nie geturnt, ich möchte jetzt das Turnen anfangen und Profisportler werden?
Da würde ich sagen, werd mal lieber ein ordentlicher Mensch.
Okay. Das ist gut.
Ja, also dort hatte ich einen wahnsinnig guten, engagierten Übungsleiter, Eckhard Köppen, der so diese Freude, diese Emotion fürs Turnen unheimlich gut rübergebracht hat. Ja, damals, wir haben in der Schule geturnt im Gang und da gab es keine Turnhalle und.
Das ist auch, glaube ich, gerade wichtig, dass man den Spaß vermittelt bekommt. Weil ich glaube, das, was du mit Leidenschaft machst, dann kommst du auch durch schwere Tage, egal ob das jetzt, wenn du älter bist. Aber gerade für die jüngeren Turner, glaube ich, vielleicht der ein oder andere Trainer, der unter dem Bamboleros ist, der kann sich das, glaube ich, auch mitnehmen, dass du Spaß dran haben musst. Und das ist, glaube ich, wirklich eine der wichtigsten Sachen, die ich jetzt auch im Nachgang so meiner Karriere sagen würde.
Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Egal in welchem Alter, die Freude an diesem Sport sollte nie verloren gehen. Und du hast mich ja vorhin gefragt, wie so mein Werdegang war. Ja, ich bin dann an die Kinder- und Jugendsportschule nach Bad Blankenburg delegiert worden, damit die Zahlen stimmen übrigens, ja. Und so bin ich zufällig dann an die KHS gekommen, habe dann 4 Jahre für den SC Motor Jena geturnt. Und 1974, da gab es in der DDR 4 Schwerpunktclubs. Das waren die 2 reichen Bewaffneten, also Dynamo und ASK. Und dann die 2 Armen, das war Leipzig und Halle. Und damals war es normal, dass die Turner aus Jena nach Halle delegiert wurden. Und da wurde ich dann auch wieder, sagen wir mal, zufällig aufgenommen, weil mein damaliger Trainer, ein sehr guter Trainer, Matthias Legler, der wollte mich eigentlich gar nicht haben, aber die hatten Befehl von oben, 2 Mann mussten sie aufnehmen und ich war halt der 2. und so bin ich nach Halle gekommen. Aber ich glaube, nach einem Vierteljahr hat dann mein Trainer seine Meinung ein bisschen revidiert. Ja, und so bin ich seit 1974 hier in Halle, habe mir Mühe gegeben mit der Turnerei. Ja, war auch mal ein bisschen ab und zu mal Erfolg dabei mit 2-facher Vize-Europameister und so. Und dann kam der Tiefschlag.
Ja, sagt, ne?
Ab und zu mal ein bisschen Erfolg. 2-facher Vize-Europameister.
Ja, und dann kam natürlich der größte Tiefschlag, politisch gewollt. 1984, die Olympischen Spiele in Los Angeles. Ich war ziemlich gut im Rennen dabei. Ja, und dann hat einfach die politische Leitung gesagt, wir boykottieren. Ja, als Reaktion 84, von 1980 ja. In Moskau. Und ja, da war halt natürlich Olympia weg. Meine Motivation auch. Danach habe ich aufgehört. Okay, damals waren ja die Gerätebedingungen noch ein bisschen anders und da warst du mit 24 Jahren.
Ja, das wollte ich dich jetzt dann gleich nochmal fragen, weil du hast ja die Erfahrung von vor 40, 50 Jahren. Aber erzähl mal weiter. Aber eine Sache noch zu deiner aktiven Karriere. Was war so dein schlechtestes Gerät? Hast du ja schon gesagt, Pauschenpferd. Aber dein bestes Gerät, war das dann auch Reck oder?
Ja, ich würde sagen, das war Reck, Sprung und auch ein bisschen Boden.
Mhm.
Und ja, ich hatte auch zu der EM 4 Finals, Ringe noch.
Okay.
Wäre heutzutage schon gar nicht so verkehrt, wenn du 4 Finals bei der EM machst. Ja. Nee, war schon okay. Ja, und dann, wie gesagt, körperlich ein bisschen abgebrannt gewesen. Und ich wollte ursprünglich mal Journalist werden, Schreiberling. Habe auch ein Volontariat gemacht hier an der damaligen Freiheit, was jetzt die Mitteldeutsche Zeitung ist. War eine unheimlich spannende Zeit.
Mhm.
Vor allem Sonntagsdienst. wo die ganzen Ergebnisse live reinkamen. Das war eine schöne Zeit. Ja, und dann gab es einen Sonderstudienplan. Ich war noch aktiver Leistungssportler und habe ein Jahr Fernstudium Journalistik gemacht in Leipzig. Ja, und nach einem Jahr haben mir dann die Genossen von der Leitung gesagt, also Journalistikstudium und Leistungssport lassen sich nicht miteinander vereinbaren. Mhm. Okay, und dann, ja, durch Beziehung, wie es so war, war dann natürlich die zweite Lösung Turntrainer. Und da habe ich dann an der DFK studiert, erst 2 Jahre Fernstudium als Aktiver und dann 3 Jahre Direktstudium. War dann auch wieder Prikas, also Befehl von oben, der 84 aufhört wegen des Boykotts. Mhm. Ein Studium begonnen hat, musste ins Direktstudium. Und das war für mich ein Glücksfall. Ich habe so eine sensationelle Seminargruppe erwischt.
Ja.
Wir treffen uns immer noch regelmäßig.
Ja, das ist genial. Das
ist wirklich genial. Ja, und da habe ich halt mein Studium gemacht an der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig und bin dann halt 87 als Trainer eingestiegen. Und seitdem bemühe ich mich halt, den jungen Leuten nicht nur was in der Turnhalle beizubringen, sondern auch was für spätere Leben mitzugeben.
Lukas, ich weiß nicht, ob du es kennst, ich habe ein Foto von Hubi rausgesucht. Aus seiner turnerischen Zeit.
Also wenn es die Autogrammkarte ist von ihm, dann kenne ich es.
Weiß ich gar nicht. Ist es die Autogrammkarte?
Nee, aber das sieht gut aus.
Absolute Maschine. Das zeigen wir euch auf Social Media.
Oh, weil es kann alles gegen mich verwendet werden, ja.
Aber ich muss sagen, dein Oberlippenbart, der würde dir jetzt auch noch stehen.
Ja, das ist komisch. Das ist heutzutage Fokuhila und Schnauze und so, ist alles wieder in.
Ja.
Kommt alles wieder.
Ja, so wie wir in den 80er Jahren rumgelaufen sind, komischerweise kommt das wieder, stimmt.
Machen wir mit dem nächsten Thema weiter. Du bist Trainer geworden, du warst erst Jugendtrainer. Sag mal jetzt für alle Trainer, die sich jetzt entschieden haben, Trainer zu werden, lohnt es sich, Trainer zu werden? Jetzt gar nicht finanziell, sondern einfach nur, ich sag mal, du bist es ziemlich lang mittlerweile. Liebst du deinen Job noch oder sagst du dir ab und zu, vielleicht lieber doch Chefkoch geworden?
Nee, ich bin nicht so gut beim Kochen. Ja. Prinzipiell muss ich sagen, viele beneiden mich dahingehend, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Und ich liebe es wahnsinnig, jeden Tag mit jungen Menschen zusammen zu sein. Also es ist dann für mich das Gefühl, ich habe gar keine Zeit, alt zu werden. Und ich habe nicht einen Moment bereut, dass ich diesen Job gemacht habe, bin ich ganz ehrlich. Natürlich mit allen Höhen und Tiefen, aber für mich ist es einfach ein Traumjob. Weil aus besagten Gründen jeden Tag mit jungen Menschen, wenn du dann noch so wunderbare Athleten hast, die du betreuen darfst, für mich persönlich eine Auszeichnung, muss ich sagen, Herze, was willst du mehr? Das ist einfach nur genial in meinem Leben.
Wie sind das für dich eigentlich jetzt mal aus meinem Interesse raus, im Kopf zu sagen, okay, mit dem muss ich so umgehen, mit dem muss ich so umgehen? Ist das schwierig oder ist das rein intuitiv?
Für mich persönlich überhaupt kein Problem, bin ich ganz ehrlich. Ja, man hat zwar im Studium Psychologie gehabt und Pädagogik und wie auch immer. Und ich sage immer wieder, entweder man bringt dieses Feeling mit, wie man mit den Menschen prinzipiell umgeht, oder man schafft es nicht. Also ich hatte ein Mädel in der Seminargruppe, die hat mit 1,0 abgeschlossen. Ich war nicht so gut, weil ich bin mehr der Praktiker und nicht der Theoretiker. Und die ist nach einem Vierteljahr jämmerlich gescheitert, weil sie einfach nicht damit zurechtkam, wie du mit den Menschen umgehst. Und für mich ist das eine absolut geniale Herausforderung. Ich liebe das, gerade an diesem Job, weil du weißt eigentlich früh nicht, was so hundertprozentig auf dich zukommt. Mhm. Ist auch für mich ganz, ganz wichtig, dass das soziale Umfeld stimmt. Für positive Leistung, denke ich mal, ist das ganz wichtig. Ja, und dann kommt mal halt ein Athlet an und da hat er Stress mit der Freundin oder familiär ist irgendwie was und. Und da bist du einfach mal gezwungen, dort auch mal ganz spontan wichtige Entscheidungen zu treffen. Und das fischt mich an.
In der vorletzten Folge hat Lukas gesagt, er kann sich gut vorstellen, Trainer zu werden. Er glaubt, das wäre auch was für ihn. In der letzten Folge hat Andi Tober zum Beispiel auch gesagt, er wird mit Sicherheit Trainer. Traust du es jetzt mal, reden wir mal über Lukas, traust du es ihm zu?
Nicht jeder guter Turner ist auch ein guter Trainer.
Das ist prinzipiell erstmal richtig. Aber ich denke mal, er ist klug genug, diesen Weg nicht zu gehen.
Ich finde, Trainer, so wie Hubi das auch beschreibt, ist schon ein cooler Job, weil du lernst anderen von dem, was du eigentlich am besten kannst. Oder er hat es vorher beschrieben, Hobby zum Beruf gemacht, ja. das ist schon, glaube ich, was Schönes, wenn du immer so die Fortschritte siehst, dann auch von den Leuten, was die dazulernen, welche neue Elemente die können, welche Übungen die jetzt schaffen, welchen Erfolg die vielleicht auch erringen. Und ich glaube schon, dass ich mit meiner Erfahrung so durch viele verschiedene Trainer, glaube ich, da auch einen guten Weg finden würde. Aber wie ich auch gesagt habe, also ich kann mir das durchaus irgendwie vorstellen, aber es ist jetzt nicht Priorität Nummer eins oder steht nicht ganz oben auf meiner Wunschliste, wenn ich das so sagen kann, Trainer zu werden. Ich will dem Sport erhalten bleiben, auf jeden Fall. Aber ich glaube als Trainer nicht. Ich werde als Übungsleiter so ein bisschen im nächsten Jahr auch beginnen, aber es ist jetzt schon ein Unterschied zu einem hauptamtlichen Trainer, das muss man schon sagen. Aber trotzdem glaube ich, kann ich auf dem Weg auch viel zurückgeben und mich so ein bisschen ausprobieren und dann, ja, schauen wir mal, was da draus wird.
Hobi, du hast gerade eben drüber geredet und Lukas auch, man kann die Sportler bei ihren Wegen begleiten und das ist wahnsinnig toll und super, manchmal haben sie ihre Emotionen, manchmal haben sie ihre privaten Probleme. Du hast jetzt aber nur über die Sportler gesprochen. Wie oft bist du selber in die Halle gekommen, warst einfach schlecht drauf und hast gesagt, heute könnte ich den Dauser einen nageln?
Nein, ich sag mir auch für mich, das Leben ist ein Schauspiel und egal wie es mir geht, das Allerschlimmste für einen Athleten ist, der Trainer kommt rein und zieht so eine Fresse, das geht gar nicht. Also versuche ich immer erstmal einen lockeren Spruch loszulassen, um die Stimmung erstmal ein bisschen positiv anzuheizen. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und ich denke auch ein bisschen eine Charaktersache. Wie ich es eingangs gesagt habe, das Leben ist ein Schauspiel und da musst du einfach auch mal ab und zu mal über deinen Schatten drüber springen.
Was für einen Spruch hättest du jetzt in diesem Moment für uns? Kannst du deinen ausgraben?
Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt im Moment, ja. Ich bin ja unheimlich positiv gestimmt jetzt im Moment. Okay. Und da fällt es mir schwer, einen bösen Spruch loszulassen.
Ja. Pass auf, ich kann dir was sagen, mein Getränk ist leer. Hast du einen Spruch?
Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz, ja.
Ja, damit kann ich arbeiten. Wir kommen auf ein sehr allgemeines Thema, was deinen Sport, euren Sport betrifft. Und zwar die Entwicklung eures Sports. Ich kann das jetzt mal aus meiner Sicht sagen, es ist ein bisschen verwirrend, weil jetzt ändert sich der Code de Pontage wieder und so weiter. Es gibt so ein paar Sachen, die angepasst werden. Gib uns mal so dein, erstmal Lukas, gib uns mal, oder sollen wir mit Hobi anfangen?
Ich glaube mit Hobi, weil der hat die größere Erfahrung. Der kann weiter zurückblicken.
Genau.
Danke.
Also erstmal gab es in der Entwicklung der Geräte eine Riesenentwicklung. Ja, deshalb kann ich auch nicht jeden Tag mit meinen wunderbaren Athleten Fußball spielen oder so, weil, okay, das lassen wir jetzt mal außen vor.
Sprödes Material, sagt der Hubi immer. Ich habe sprödes Material, damit meint er seine Gelenke. Die Geräte, als Hubi geturnt habe, das waren 3 Bodenläufer, also eigentlich auf einem Steinboden gefühlt. Und heutzutage hast du, ich weiß nicht, wie viele Federn unter dem Boden, dann kommt noch so eine Holzplatte drauf, dann kommt so eine Schaumstoffmatte und oben dann der Bodenläufer. Wirft natürlich ganz anders und ist natürlich auch für die Gelenke so ein bisschen schonender. Wobei man sagen muss, gerade am Boden gibt es auch, glaube ich, Studien mittlerweile, dass diese Federwirkung auch für die Achillessehnen, also für die Gelenke an sich besser ist, aber für die Sehnen vielleicht ein bisschen schlechter, weil eben der Boden relativ schnell nachschlägt auch.
Ja, und ich bin ja einer von den Alten, zum Beispiel Matthias Fahrig. Wir haben zum Beispiel viel Übungen gemacht. Wir sind über Stühle gesprungen auf der Sprunganlaufbahn.
Habe ich auch übrigens gemacht in meinem ersten Jahr in Halle.
Ja, ich denke mal, das schadet nicht, weil das trainiert schon die Gelenke und vor allem durch den harten Untergrund wirst du auch ein bisschen spritziger und hast überhaupt keine Probleme, wenn du dann auf den weicheren Boden gehst.
Ja.
Das sind alles solche Dinge. Also mit Matze Fahrig habe ich zum Beispiel eine Grundlagen-Akro auf der Sprunganlaufbahn gemacht. Und ich denke mal, das hat sich gar nicht so negativ ausgewirkt. Ja, und mit dieser Entwicklung der Turngeräte hat sich natürlich generell auch die Schwierigkeit im Turn und so nach oben entwickelt. Und was heutzutage teilweise geturnt wird, ich sag's mal ganz drastisch, das ist für mich schon halber Zirkus.
Okay, warum halber Zirkus?
Das bringt sicherlich auch ein bisschen die internationalen Wertungsvorschriften mit. Wenn du gewinnen willst, musst du riskieren. Und nach Möglichkeit so riskieren, dass es auch stabil ist. Und diese Mischung, die ist verdammt schwer. Mhm. Und die verlangt auch wahnsinnig viel harte Arbeit. Und das ist nun mal so. Und Luki kennt das ja. wie eng auch die absolute Weltspitze zusammengerückt ist. Und damit steigt natürlich auch das Risiko für jeden Turner, wenn er da oben ankommen möchte.
Ja, vor allem, wenn dann einer mal vorlegt, dann muss ja der Rest der Welt nachziehen.
Ja.
Und wieder einen draufpacken und wieder einen draufpacken.
Ja, und das ist eigentlich das Krasse. Bis 2004 hatten wir diese Wertungssystem bis 10,0 quasi. Und da war es natürlich extrem eng, weil viele dann so gut waren, dass sie an die 10,0 Ausgangswert rangekommen sind. Und dann gab es wenig Differenzen in der Ausführung, muss man sagen. Dann gab es eine riesengroße Veränderung. Das wurde komplett umgemodelt, das ganze Turnsystem. Man hatte 10 Elemente in der Übung, die einen einzelnen Wert hatten, plus Strukturelemente. Beispielsweise am Boden musste man eine Vorwärtsbahn machen, eine Rückwärtsbahn, eine Seitwärtsbahn damals, ein Element wie Spagat oder Handstand, also ein nicht akrobatisches Element. Und so kam man dann auf einen Ausgangswert von 16,0 beispielsweise und davon ging dann die B-Note weg. Ist jetzt für die Bambuleros vielleicht ganz schwer zu verstehen, aber es war eine extreme Änderung einfach in dem Jahr. Und jetzt ist es 20 Jahre später wieder so, dass eine extreme Änderung kommt. Und zwar gehen wir von 10 Elementen, die bisher gezählt haben, auf 8 Elemente. Also ich weiß nicht, aus Trainersicht, aber kannst du es vielleicht gleich nochmal sagen, aber auch aus Turnersicht ist es schon eine brutale Veränderung. Also eine seit 20 Jahren die größte Veränderung eigentlich im Code de Pontage. Der wird alle 4 Jahre nach den Olympischen Spielen neu verändert, da werden ein paar Elemente 1/10 höher eingestuft oder 1/10 weniger. Das sind kleine Veränderungen, aber diese Veränderung von 2024 jetzt auf den nächsten Zyklus, die ist schon auch nochmal enorm mit 2 Elemente weniger, weil die, ich glaube, die Weltspitze noch mehr zusammenrückt. Du kannst dich nicht mehr so extrem abheben. Also das wird spannend werden. Es sind weniger Elemente, dadurch wird das Risiko noch größer. Die Leute versuchen, weil es nicht mehr so anstrengend ist oder, das ist jetzt ein bisschen doof gesagt, aber vielleicht nicht mehr ganz so viel Ausdauer erforderlich ist, sind eben weniger Elemente pro Übung, riskierst du vielleicht beim Abgang ein Salto mehr, eine Schraube mehr und das ist, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht, Ubi, kannst du dazu auch nochmal deine Meinung sagen?
Ich denke mal, du hast das unheimlich gut rübergebracht. Das ist so, es wird noch enger, das Risiko steigt noch mehr. Ja, und dann gibt es so ein paar Änderungen wie am Boden mit Gleichgewichtselement und so. Da hat sich jeder gefragt, mein Gott, wie viel Wodka haben die schon in der Birne gehabt, um so eine Entscheidung zu treffen.
Aber ja, das ist wirklich, das kannst du, also da turnt dann einer in der ersten Bahn Dreifachsalto, in der zweiten Bahn turnt er irgendeine Kombinationsbahn aus Doppelsaltos mit 2,5 oder Doppelschraube und dann macht er eine Standwaage. Weißt du, was eine Standwaage ist?
Ja,
also
wenn,
das hier.
Wenn du, ja,
ist,
genau.
Ja, und das sieht doch, also das hat.
Ja, vor allem,
das ist
also bei aller Liebe, wenn ich jetzt einem Profiturner sage, pass mal auf, Kollege, du musst mir jetzt schon noch beweisen, dass du Gleichgewicht halten kannst, nachdem der 8 Bahnen, 8 Saltos und keine Ahnung was gemacht hat. Da frage ich mich, das wäre so mein Ding. Also da könnte ich schon einen Teil von der Bodenübung machen bei so einer Standwaage.
Ja, also ein Element könntest du auch, ja.
Ich habe da noch eine Frage an dich, Wobi, später, die ist mir extrem wichtig. Aber jetzt, wenn man das so für einen Nicht-Turner runterbricht, es ist ja, also ich glaube, das ist auch logisch, wenn ich sage, du hast 10 Elemente, um deine komplette Schwierigkeit da reinzupacken, um was zu gewinnen. Jetzt hast du nur noch 8. Das heißt, wenn du, ich sag mal, besser sein willst als die anderen, brauchst du noch mal mehr Schwierigkeit.
Ja.
Und dann, glaube ich, wird es irgendwann auch gefährlich, kann das sein? Also, ich kann mich noch daran erinnern, Fabi Hambüchen hat mir mal erzählt, dass sich am Reck so ein bisschen was geändert hat vor ein paar Jahren, ist schon ein bisschen her, dass Flugelemente einfach mehr zählen, immer mehr. Das heißt, du musst immer mehr fliegen. Dann kam ja Epke Sonderland mit seiner Flugshow und. Also gefühlt, ich will jetzt nichts gegen Turnen sagen, aber gefühlt wird es schon so ein bisschen gefährlicher einfach. Kann es sein?
Ich denke mal schon, dass das Risiko auf jeden Fall steigen wird. Weil jeder, wir hatten es ja vorhin schon, jeder, der ganz vorne mitturnen will, der muss riskieren. Und dadurch, dass die Elementeanzahl geringer wird, da wird natürlich versucht, in diese Anzahl der Elemente so viel wie möglich Schwierigkeit reinzupacken. Und wir werden uns das genau angucken, wie auch die Kampfrichter mit dem neuen Wertungssystem umgehen.
Man muss dazu sagen, wir reden hier über diese absolute Weltspitze. Turnen an sich ist jetzt nicht so, dass es gefährlich ist. Turnen ist ein Supersport für jedes Kind. Wir haben schon oft drüber geredet.
Ich muss natürlich sagen, also gefährlich, ja, gehe ich mit und es wird wahrscheinlich. Gefährlicher weiß ich nicht so unbedingt, weil wir sind natürlich auch, also wenn ich jetzt an mich denke, du bist halt 20 Jahre, 25, 30 Jahre in der Turnhalle Turner. Du bist so oft gefallen, du weißt natürlich eigentlich, wie du dich abrollen musst. Also gerade im Training, glaube ich, ist die ist es jetzt nicht unbedingt gefährlicher. Aber im Wettkampf, das ist jetzt auch dem neuen Code geschuldet, der Abgang, der wird nochmal mehr bewertet, in dem Sinne, dass wenn er genau steht zum Beispiel, bekommst du ein Bonuszehntel, also wenn du am Ende keinen Schritt machst, sondern genau landest, dann bekommst du für die Schwierigkeit des Abgangs den Wert bekommst du zugerechnet. Boah, das ist super schwer zu erklären.
Ja, aber ich würde, ja, gerne. Prinzipiell würde ich sagen, wenn du die ganzen Elemente methodisch vernünftig aufbaust, damit minimierst du auch die Gefahr. Weil wenn ich immer gefährlich und, ganz nebenbei, die meisten Unfälle, die passieren im Haushalt.
Ja, ja. Stimmt.
Und ich denke mal, die turnen nicht so
deswegen
wie wir.
Deswegen mache ich keinen Haushalt, Tobi.
Sehr vernünftig.
Ja, aber verstehe ich natürlich. Und wir reden ja hier auch, ich meine, man muss das Ganze ein bisschen in Maßen halten. Es gibt zigtausend andere Sportarten, Formel 1 und so weiter, die wirklich, wo es wirklich um viel mehr geht als nur gefährlich. Ja, die Streif. Also wer einmal diese Streif runtergefahren ist, der weiß, glaube ich, worüber wir hier gerade reden. Jetzt pass mal auf. Wir haben
welcher
jetzt
normale Mensch fährt die Streif, mein Freund?
Ich, mein Freund. Nächstes Jahr machen
die vereisen
wir
das ja immer extra, ne? Beim Skifahren und so. Oder?
Ja, ja, wir fahren also, ich vereise mich auch selber und dann fahren wir die Streif runter.
Ich bin gespannt.
Ja. Könnt ihr, nehmt mich beim Wort, ich fahre, wie, weiß ich noch nicht. Ich fahre die Streif runter.
Wir und retten dich.
Obi, jetzt kommen wir nämlich zu der Frage. Pass mal auf der Fahrt hierher, beziehungsweise wir waren ja gestern in Leipzig noch auf der Fahrt hierher nach Halle, habe ich mit Lukas drüber geredet, einfach mal so gesponnen. Wäre es möglich, dass ich, ja, ich muss natürlich noch ein bisschen Sport machen, abnehmen und so weiter, brauchen wir nicht drüber reden, eine komplette Übung, egal an welchem Gerät, hinbekomme. Schwierigkeit 0,0 ist mir völlig egal, aber zumindest, dass ich diese Elemente drin habe, dass es als Übung zählen würde. Wie lange würde ich brauchen, wäre es überhaupt noch möglich? Schaut da meinen Bauch an.
Also ich würde prinzipiell sagen, das kriegen wir schon hin, ja.
Ich glaube, ich muss nach Halle ziehen.
Ich denke mal, Luki würde mich da hundertprozentig unterstützen, weil er dich ja noch ein bisschen länger kennt als ich. Aber
ich habe gesagt, einfachstes Gerät wäre Boden, glaube ich. Ja. Alles andere ist zu schwer.
Ja.
Boden kriegen wir irgendwas hin mit nationalen Elementen. Das ist dann nicht nach den Wertungsvorschriften, die jetzt die Profis haben, sondern das ist dann nach den, wie nennt man, Breitensportler. Aber ich sag mal, 8 Elemente am Boden kriegen wir, glaube ich, mit dir hin.
Schade.
Also Rolle vorwärts,
der,
Rolle rückwärts.
Frau Strauben hat nächstes Jahr ein Gerät zu tun, wenn es eh schon wurscht ist.
Das
Spaß,
kriegen wir nicht
nein.
hin.
Das war ein Scherz.
Okay, die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr gering.
Ja, aber dann bin ich ja schon mal, ich glaube,
andersrum gesprochen. Was war dein letzter Verein? Rosenheim. Ich sag, der Hubi und ich könnten auf jeden Fall ohne Probleme bei Rosenheim noch mitkicken. Du hättest uns mal beim Fußballtennis sehen sollen.
Bei Egmating, wenn dann, meinst du?
Ja gut, bei denen.
Bei Egmating könntest du mitkicken. Sagen wir es mal so, bei Rosenheim, schwierig.
Naja, weil wir schwingen die technisch feine Klingel beim Fußball, ja?
Okay, also ich würde sagen, wir haben schon 2 Challenges fürs nächste Jahr. Wir haben noch was, Hubi. Stadtland Bier.
Mir bleibt aber auch nichts erspart.
Stadtland Bier funktioniert folgendermaßen. Es ist dasselbe wie Stadtland Fluss, nur mit einer Stadt, einer Biermarke oder Getränkemarke. Hubi, hast du Biermarken drauf?
2 auf jeden Fall. Okay.
Mit einem Turnelement und einem Turner oder einer Turnerin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel D sage, dann machen wir Dauser. Der ist ja lustigerweise ein Turnelement und ein Turner würde beides zählen. So, Hubi, du hast die Ehre A zu sagen. Lukas sagt Stopp. Und wenn Lukas Stopp sagt, hast du das Alphabet soweit durchgezählt und sagst einen Buchstaben. Dann fangen wir an.
A.
Stopp.
Und was ist das für ein Buchstaben? Achso, ich sollte mitzählen.
Hast du noch nicht Stadtland Plus gespielt?
Scheiße, ist schon so lange her.
Du musst es
ja, alles
das
klar.
Mit dem Kopf, genau.
Okay, nochmal. A.
Stopp.
A.
H. Okay, gut. Eine Stadt war es, ne? Stadt mit H. Ich sag Hamburg.
Ich sage Halle.
Und was sagst du?
Soll ich auch
mitmachen? Ja, du machst mit, na klar.
Okay, ich sag Heilbronn.
Okay, was war das nächste? Bier oder Getränkemarke?
Bier oder Getränkemarke mit H.
Hasseröder.
Der Heurige.
Heineken. Oh, wir sind richtig gut dabei.
Ey, das ist krass. Das läuft. Turner, Turnerin oder was? Oder was machen wir zuerst?
Erstmal den Turner oder die Turnerin.
Hubert Brülock. Zählt es?
Ja, das zählt. Zack.
Oh shit.
Ich hätte schon eine.
Ja, dann sag du zuerst.
Helen Kevrich.
Helen Kevrich.
Vorname zählt auch.
Vorname und ist wurscht, oder?
Ja, Vorname oder Nachname.
Dann sage ich einfach mal Olympiasieger Holger Behrendt.
Oh.
Nicht schlecht. Fabian Hambüchen wäre auch noch dabei gewesen.
Ach ja, oh ja, ach du Scheiße.
Okay, wir kommen zum Element, Lukas.
Die Hocke. Das ist, würde ich sagen, übers Pferd. Zählt das nicht? Es ist doch die Hocke. Ich bin auch gerade überlegen. Ah ja, ganz einfach. Das grundlegendste Element im Turnen.
Rolle. Okay, Handstand geht auch, ja.
Halbe Drehung nehmen wir.
Halbe Drehung.
Nee, wir nehmen eine halbe Drehung.
Ist das genehmigt, okay, absolut genehmigt.
Lukas.
Ich bin dran, oder
du
was?
Du darfst A sagen, Hubi sagt Stopp.
A.
Nee, Stopp.
K. Also eine Stadt mit K. Mhm. Wer fängt an?
Ich Karstadt.
Okay, zählt. Karlsruhe, sage ich.
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Hubi?
Ja.
Dann sage ich Köln.
Köln ist nicht schlecht.
Dann sage ich
Krefeld.
Krefeld, ja, das ist gut.
Ja.
Dann war es Getränke oder
Getränk, ja.
Köstritzer?
Ja. Mhm.
Ja?
Es gibt Köstritzer.
Es gibt Köstritzer und Krostitzer. Aber ich sage einfach mal Korn.
Korn ist auch nicht schlecht, ja.
Jetzt Kölsch zählt auch, oder?
Kölsch zählt auch.
Ist zwar aber keine Marke, ne?
Wer sowas trinkt, der schubst auch kleine Kinder ins Wasser. Also ehrlich.
Jetzt brauchen wir noch einen Turner. Und ein Element. Ja gut, wäre wieder die Helen Kevrich, aber die zählt jetzt nicht mehr. Das
nee, die zählt jetzt nicht mehr.
Nee. Klaus Köste.
Peter Kovac.
Oh ja, nicht schlecht. Dann darfst du jetzt vielleicht ein Turnelement sagen.
Ein Kreuzhang.
Gut. Nicht schlecht.
Es macht immer wieder Spaß, mit Profis zusammenzuarbeiten.
Ja, jetzt kann ich natürlich den von Hubi nehmen, den Kovac.
Der zählt nicht, weil der heißt Brülock.
Okay, gut, dann brauche ich.
Schleimer.
Kasamatsu. Einen Sprung.
Ja.
Kontergrätsche.
Ja, okay.
Oh, nicht schlecht.
Lass mal gelten. Sokio, du bist der Letzte.
Jetzt sage ich A und Hubi sagt Stopp.
Ja.
A.
Stunden
später. Ding. Ja, okay, Z ist Quatsch.
Das ist
Quatsch. Das machen wir nochmal.
A. Wobei, Z würde ich direkt einmal durchsagen.
Dann sagt Z mal schnell durch.
Wir haben Stadt Zwickau. Mhm. Wir haben Zwickelmax.
Mhm, stimmt.
Wir haben den Su Yinchuang.
Stimmt.
Und wir haben den Su Limin am Reck.
Ja. Streber. Liebe Bamboleros, bevor wir hier anfangen, nochmal eine, und zwar wirklich wichtige Nachricht an euch. Wir brauchen eure Unterstützung. Bitte bewertet Bambule den Podcast auf Spotify und überall anders. Natürlich nur mit 5 Sternen. Versteht sich. Die höchste Anzahl.
Voll die geile Werbesendung, die du hier gerade machst. Aber ich glaube, das kommt gut an.
Ja.
Den nehmen wir mit. Ja, ja. Nee, liked uns bitte. Ja. Tut uns einen Gefallen.
Liked uns auf Spotify und Apple Podcast, dieser, egal wo, bewertet uns am besten mit 5 Sternen, das ist extrem wichtig für uns. Und natürlich auf Instagram, Facebook oder
TikTok.
Genau. Hubi, erstmal vielen Dank dir. Lucky, vielen Dank dir. Das war's von mir. Es war mir, Hubi, ein inneres Olympia mit dir heute gesprochen zu haben. Es war mir ein Gedicht. Jetzt gebühren die letzten Worte Lukas und dann dir.
Liebe Bambuleros, schön, dass ihr wieder dabei wart. Hubi, danke, dass du mit uns hier den Podcast gemacht hast. Ich glaube, es waren sehr interessante Sachen auch dabei. Und ja, alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.
Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr zugehört habt. Und ich sage es einfach nur ganz kurz. Bleibt schön gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.